Am 14. Juni 2025 fällt der Startschuss. Die erste FIFA-Club-WM im neuen Gewand startet. 32 Teams aus allen 6 Konföderationen sind dabei. Der neue Modus muss einem nicht gefallen, Ansatzpunkte für Kritik gibt sowieso genug, aber er schafft auch endlich eine Bühne, auf der sich der afrikanische Clubfußball der ganzen Welt präsentieren darf. 4 afrikanische Mannschaften sind dabei und in der heutigen Folge von SOCA Fußball in Afrika wollen wir diese 4 Teilnehmer einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich habe mich auf Recherchetour begeben, mit Journalisten, die die jeweiligen Clubs eng begleiten, gesprochen und so einen ganz guten Einblick bekommen. Den will ich mit euch teilen. Also gehen wir rein. 4 Mannschaften aus 4 Ländern. Al Ahly aus Kairo in Ägypten, Wydad Athletic Club aus Casablanca in Marokko, Esperance aus Tunis in Tunesien und die Mamelodi Sundowns aus Pretoria in Südafrika. 3-mal Nordafrika, 1-mal Südafrika. Und unsere Reise startet direkt in der südafrikanischen Hauptstadt mit den Mamelodi Sundowns. Der Gruppengegner von Borussia Dortmund, für deutsche Fußballfans also besonders spannend. Was kommt da eigentlich auf den BVB zu? Aber das erste Spiel bestreitet das Team aus Südafrika am 17. Juni gegen Ulsan HD aus Südkorea, dann am 21. Juni gegen die Mannen von Niko Kovac, zum Abschluss der Gruppenphase noch am 25. Juni gegen Fluminense aus Brasilien. 3 spannende Gegner, aber der Fokus liegt hier ja auf dem Team aus Südafrika. Kleiner Sprung zurück in der Zeit. Unter dem heutigen Namen existiert der Club seit 1970. Die Ursprünge gehen bis in die 1940er Jahre zurück, aber 1970 zog der Club um, eben nach Mamelodi. Das ist ein Township am nordöstlichen Rand der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Die liegt wiederum nicht weit entfernt von Johannesburg. Man kann also schon von einem Ballungszentrum des Landes sprechen. Im Großraum Pretoria leben knapp 3 Millionen Menschen, bis zu 400.000 davon in Mamelodi. Es gehört damit zu den größten Townships in Südafrika, aber ist bedeutend kleiner als das größte, Soweto in Johannesburg mit bis zu 2 Millionen Einwohnern. Also, ab 1970 sind die Sundowns in Mamelodi zu Hause. In dieser Zeit ist natürlich auch der Fußball im Land von der Apartheid geprägt. Der schwarze Bevölkerungsteil und der weiße spielen nicht zusammen in einem Ligasystem, alles ist noch strikt getrennt. Man ist Teil der National Professional Soccer League, in der die schwarzen Teams des Landes spielen. In diesem Ligensystem spielt man in der zweithöchsten Liga und schafft es erst 1983, in die erste Liga aufzusteigen. Es gibt im Club dennoch einige interne Konflikte, die erst gelöst werden können, als 1985 der neue Eigentümer Sola Mahobe den Club übernimmt. Im gleichen Jahr, also 1985, ist der Fußball auch der erste Sport, der rassenunabhängig gemeinsame Sache macht und die National Soccer League gründet, für schwarze und weiße Mannschaften. Alle Spitzenmannschaften aus den beiden Lagern sind vertreten, eben auch die Mamelodi Sundowns. Im ersten Jahr nehmen 18 Mannschaften an der neuen Liga teil, darunter auch die heutigen Giganten Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Cape Town Spurs oder AmaZulu. Springen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit. Wir wollen aber natürlich nicht ignorieren, dass die National Soccer League lange mit Vorurteilen und Auseinandersetzungen zu kämpfen hatte. Wir landen im Jahr 1995, als die National Soccer League durch die Premiership ersetzt wird, die unter diesem Namen ja bis heute existiert. 1988, 1990 und 1993 hatten die Sundowns übrigens 3 Meistertitel erringen können, gehören damit schon damals zu den dominantesten Teams der Zeit. Auch 98, 99 und 2000 feierten Meisterschaften. 2001 schafft es der Club erstmals in das CAF Champions League Finale, kann also auch kontinental auf sich aufmerksam machen. Man verliert aber gegen Al Ahly aus Ägypten. Also ihr seht, die Sundowns gehören seit jeher zu den größten Clubs des Landes, haben schon damals viele Stars, aber für die heutige Ära kann man den Startpunkt 2004 setzen. Denn in diesem Jahr übernimmt einer der reichsten Menschen Südafrikas, Patrice Motsepe, 51% der Anteile des Clubs. Er war seit 2003 schon Anteilseigner, aber 2004 erwirbt er eben die Mehrheit der Anteile. Sein Geld hat er im Minengeschäft gemacht, durch Gold sehr viel Vermögen angehäuft. Später hat er auch noch mehr als die 51% der Anteile übernommen. Man kann also sagen, er ist der allmächtige Mann im Club. Unter seiner Führung beendet der Club 2006 eine kleine Durchstrecke und feiert den ersten Meistertitel seit 6 Jahren. Aber Motsepe experimentiert auch viel auf der Trainerposition herum, setzt auf europäische Coaches und will kontinentalen Erfolg erzwingen. So kommen dann auch große Namen wie Risto Stoichkov, später auch Johan Neeskens. Alle bringen natürlich Struktur und Know-how in den Club, passen aber nicht so wirklich zu den Bedürfnissen der Spieler und die Philosophien krachen oft aufeinander. Die Zeit bleibt titellos für die Sundowns und Präsident Motsepe muss einige schmerzhafte, aber auch lehrreiche Erfahrungen machen. Im Dezember 2012 hat er dann aber eine sehr gute Idee und macht den Südafrikaner Pitso Mosimane zum Chefcoach. Der prägt eine Ära und führt die Sundowns 2014 zum ersten Titel seit 8 Jahren. Die Krönung schafft er im Oktober 2016 mit seiner Mannschaft, der erste Titel in der CAF Champions League. Im Finale bezwingt seine Mannschaft Zamalek aus Ägypten. Anschließend gewinnt man 2017 auch noch den CAF Supercup gegen TP Mazembe aus DR Kongo. In der Liga geht's noch so ein bisschen hin und her, aber 2018 beginnt dann ein einzigartiger Siegeszug, der bis heute anhält. 2020 verabschiedet sich Mosimane nach fast 8 Jahren zu Al Ahly in Ägypten. Bis heute gilt er als erfolgreichster Trainer Südafrikas und hat absoluten Legendenstatus. Seine beiden Assistenten übernehmen und führen die Erfolgsgeschichte weiter. Ich habe mich mit 2 renommierten Journalisten aus Südafrika unterhalten, Ernest Makaya und Modise Motsioa, die mir die Hintergründe hinter dieser unglaublichen Dominanz mit mittlerweile 8 Ligatiteln in Serie erklärt haben. Durch Besitzer Motsepe hat man finanzielle Mittel, über die kein anderer Club in Südafrika verfügt. Man kann es durchaus mit der Rolle des FC Bayern im deutschen Fußball vergleichen. Man setzt darauf, der Konkurrenz, wenn sie einem gefährlich werden kann, die besten Spieler abzukaufen und kann sich auch mal durchsetzen, wenn finanzstarke Teams aus Europa um Spieler des Sundowns werben. Gibt es Interesse aus Europa, ist ein Spieler nicht automatisch weg. Man kann finanziell durchaus dagegenhalten und die Spieler auch überzeugen. Seit 2022 setzt man auf die Expertise eines Dänen, Flemming Berg, der zuvor lange für den dänischen Verband gearbeitet hat. Er ist als Sportdirektor tätig und hat unter anderem den Auftrag, ja, die Sundowns fit für die Club-WM zu machen. Der Abstand zu den anderen Clubs in Südafrika lässt sich auch gut an der Punktzahl ablesen. In der gerade beendeten Saison hatte Mamelodi 12 Punkte Vorsprung auf den zweiten, 2024 sogar 22 Punkte, 2023 16 Punkte. Ihr seht also, die Lücke ist riesig, so groß wie die des FC Bayern zu Guardiola-Zeiten. Man erreicht Punktelevel wie kaum ein Team zuvor. Ja, früher hat man so 60 plus irgendwas Punkte für die Meisterschaft gebraucht. Heute holen die Sundowns mittlerweile konstant 70 Punkte plus aus den nur 30 Saisonspielen. Also es ist einfach ein anderes Level als der Rest der Liga. Und international, da sieht es nicht so dominant aus. Seit dem Champions-League-Titel 2016 folgte keiner mehr. Jetzt in der gerade beendeten CL-Saison schaffte man es zwar bis ins Finale, verlor dann aber gegen die Pyramids aus Ägypten. In den 5 Jahren zuvor waren es 2-mal das Halbfinale und 3-mal das Viertelfinale. Man gehört also schon zu den großen 5 des Kontinents. Die Krönung fehlt aber seit 9 Jahren. Stellt sich die Frage, warum die Sundowns überhaupt bei der Club-WM dabei sind. Dadurch, dass man zum Stichtag im April 2024 das zweitbeste Team in der CAF-5-Jahreswertung war, schaffte man den Sprung. Jeder Kontinentalverband darf über seine Auswahlkriterien der Teams entscheiden, was zum großen Diskussionspunkt bei den Sundowns führt. Ihr erinnert euch, seit 2004 hält Patrice Motsepe die Mehrheit der Anteile im Club. Dieser Patrice Motsepe wurde im März 2021 aber auch zum Präsidenten von CAF, dem afrikanischen Fußballverband, gewählt. Er gab daraufhin seinen Posten als Präsident der Sundowns an seinen Sohn Klobi Motsepe weiter, aber faktisch ist er eben immer noch der Besitzer. Er ist auch eng mit FIFA-Präsident Gianni Infantino verbandelt, sorgt auch dafür, dass der in Afrika regelmäßig sehr viele Stimmen zu seiner Wahl einsammelt. Man darf aber auch nicht unerwähnt lassen, dass er sehr beliebt ist in Afrika, also Motsepe. Die Preisgelder für alle Wettbewerbe sind deutlich erhöht worden. Er hat viel mehr Sponsorengelder akquiriert und die Entwicklung des Fußballs durch die Geldspritzen von CAF ist in vielen Ländern Afrikas vorangebracht worden. Im März 2025 wurde er deswegen auch als CAF-Präsident wiedergewählt. Ihr merkt, es gibt kritische Punkte, aber auch viel Positives. Der Fußball in Afrika hat deutlich größere Schritte unter ihm gemacht als unter seinen Vorgängern. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch alle, dass es auf diesen Ebenen in den Fußballverbänden nicht immer nur mit lauteren Mitteln zugeht, sondern auch schmutzige Deals im Hinterzimmer gemacht werden. Seine Doppelfunktion als Besitzer der Sundowns und CAF-Präsident wird von Fans auf Social Media in Südafrika gerade nach Meisterschaften der Sundowns gerne mal erwähnt und auch kritisch hinterfragt. Aber beide südafrikanischen Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, sind sich auch einig, dass es jetzt keine deutlichen Anzeichen dafür gibt, dass für die Sundowns daraus ein Wettbewerbsvorteil entsteht. Die finanzielle Power von Motsepe ist aber natürlich im Vergleich zu anderen Teams im Land ein enormer Wettbewerbsvorteil. Der Fokus von Motsepe und den Vereinsverantwortlichen ist klar. In Südafrika ist man die Nummer 1. Das hat man mittlerweile zementiert und der Abstand ist schon sehr groß. Also denken Sie in Mamelodi größer. Und größer heißt Champions League-Titel und vor allem Club-WM. Die Chance, sich weltweit einen Namen zu machen, die Chance, neue Märkte zu erschließen und ein Stück weit eben auch ein globaler Club zu werden, mit Relevanz weit über Südafrika hinaus, das ist so das Ziel. Denn in Südafrika, so ehrlich muss man bei allem Erfolg sein, da stoßen die Sundowns irgendwo an der Decke fantechnisch. Der größte Club des Landes, rein auf die Masse an Fans runtergebrochen, sind mit Abstand die Kaizer Chiefs aus Johannesburg. Die meisten Mitglieder, den höchsten Zuschauerschnitt und das, obwohl der Erfolg national und international schon länger ausbleibt. Dahinter kommen die Orlando Pirates, ebenfalls aus Johannesburg, die aktuell klar die sportliche und fantechnisch Nummer 2 sind. In Johannesburg, genauer gesagt in Soweto, schlägt das Fußballherz Südafrikas, da kommen auch die Sundowns trotz jahrelanger Dominanz nicht ran. Das ist auch der Grund, warum jetzt kein grenzenloser Hype in Südafrika über die Club-WM herrscht. Eben weil nicht der größte Club bei der WM spielt, sondern der finanzstarke Dominator, der dadurch natürlich immer auch ein Stück weit ein Feindbild für andere Fanlager wird. Anders ist es in Ägypten, da spielt mit Al Ahly ein auch fantechnisch großer Club, vielleicht der größte, wahrscheinlich der größte. Genauso in Marokko, wo Wydad absolut riesige Menschenmassen erreicht. Die Sundowns spielen nicht immer vor ausverkauftem Haus und das, obwohl es eigentlich eine eingebaute Sieggarantie gibt und auch die größten Stars Südafrikas dort auflaufen. Würden jetzt die Chiefs oder die Pirates nach Amerika reisen, dann würde Johannesburg Kopf stehen, wenn die Spiele laufen. Aber was können wir nun sportlich erwarten von den Sundowns bei der Club-WM? Man muss sagen, obwohl die Mannschaft das Champions-League-Finale verloren hat, hat man international ein dickeres Fell bekommen. Der Heimvorteil ist in Afrika nochmal ganz anders zu gewichten als in Europa. Hier ist vor allem Nordafrika zu nennen, wo man als Team aus anderen Teilen Afrikas quasi erdrückt wird von der Fanwucht der großen Teams, vom Selbstverständnis der großen Teams und natürlich auch von den klimatischen Bedingungen. All das fehlt in Amerika, tut den nordafrikanischen Vertretern aber wohl mehr weh als den Sundowns. Die sind nicht so abhängig vom Heimvorteil. Große Fanmassen und Hexenkessel-Atmosphäre hast du im Loft des Versfeld Stadium in Pretoria sowieso nur ziemlich selten. Aber in dieser Saison hat man gemerkt, dass die Mannschaft in großen Teilen schon lange zusammenspielt, auf Auswärtsreisen in Afrika schon einiges erlebt hat und an Erfahrung gewonnen hat. So konnte man auch Afrikas wohl beste Mannschaft, Al Ahly, im Halbfinale der CL rauswerfen, einfach weil man auswärts souveräner spielte und in den entscheidenden Momenten da war. Das Finale gegen die Pyramids war dann aber wieder ein Rückschritt, aber auch nochmal eine Lehre vor der Club-WM. Dieses Finale hat man im Hinspiel verloren, als man spät noch einen Gegentreffer zuließ, anstatt die Führung über die Zeit zu bringen. Sprechen wir über den Kader. Ein paar Namen stechen heraus. Natürlich Kapitän Ronwen Williams, der wahrscheinlich beste Keeper Afrikas, ein Elfmeterkiller vor dem Herrn, aber auch gut am Fuß und wie gemacht für das in der Liga zumindest dominante Spiel. In einem Interview, das ich mit ihm gelesen habe, sagt er, dass er beweisen will, dass die Lücke zu den Top-Teams der Welt nicht so groß ist und man muss sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass Williams mit Angst antritt. Der hat seit dem Afrika-Cup 2024 richtig Selbstbewusstsein getankt und wird auch dementsprechend auftreten. Es sind auch seine langen Bälle, die für Gefahr sorgen. Da gibt es ein starkes Verständnis mit den Stürmern, wann der lange Ball kommt und der landet oft genau auch dort, wo er hin soll, um ein hohes Pressing der Gegner zu brechen und Räume hinter der Kette zu nutzen. Gerade bei der Club-WM wird es ein wichtiges Mittel sein. Weitere wichtige Spieler sind Teboho Mokoena im Mittelfeld, der wahrscheinlich beste Mittelfeldspieler Südafrikas, der nach dem Afrika-Cup wohl auch Premier League-Angebote hatte, aber geblieben ist. Wie vorhin schon gesagt, die Sundowns müssen sich nicht verstecken finanziell. Und Topspieler beim Top-Team deines Landes oder einer von vielen in einem Team in England, da hat sich der mittlerweile 28-Jährige eben für die Sundowns entschieden. 1,76 groß, ein Arbeitstier, eher ein Achter statt ein Sechser, der den Takt bestimmt, der vielleicht passsicherste Spieler Afrikas. Er ist an beiden Enden des Feldes zu finden und kann dazu auch noch keine schlechten Freistöße schießen. Aber die Gegner werden das wissen und bleibt abzuwarten, wie er dann auf allerhöchstem Level agiert und ob er auch dann noch seine unglaubliche Passquote halten kann. Weitere wichtige Spieler, Rechtsverteidiger Kulisu Mudau, ebenfalls einer, der pausenlos marschiert, offensiv für Gefahr sorgt und Assists sammelt und hinten konsequent verteidigt. Man hat zwei komplett unterschiedliche Stürmer im Kader, Ikram Reiners, ein Clinical Finisher, wenn er im Strafraum am Ball ist, dann Shepherds meistens. Dazu noch Peter Shalulile, der sich bald zum All-Time-Rekordtorschützen in Südafrika auftun könnte. Der Stürmer aus Namibia ist super flink, aber aktuell ein bisschen außer Form. Abschließend noch das Lager der Südamerikaner, Marcelo Allende, ein Chilene, emotionaler Spieler, die Batterie geht niemals leer, technisch sauber, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in Südafrika. Dann hat man noch die hängende Spitze aus Brasilien, Lucas Ribeiro Costa, 16 Tore in der Liga, Topscorer der Liga, Spieler der Saison, diese Saison wohl der stärkste Offensivspieler ja, in ganz Südafrika. Trainer Miguel Cardoso aus Portugal ist nicht unumstritten nach dem verlorenen CL-Finale. Der Anspruch bei den Sundowns ist einfach unglaublich hoch. Nur die Meisterschaft ist nicht genug. Im Amt ist er erst seit Dezember 2024. Das Bittere, schon in der Vorsaison verlor er das Finale, damals noch als Trainer von Esperance de Tunis. Das Investment der Sundowns ist hoch und ja, wenn man jetzt sang- und klanglos untergeht in Amerika, dann dürfte seine Zeit schon wieder gezählt sein. In Afrika hat er bisher nur Topclubs gecoacht, in Europa hat er keine allzu lange Halbwertszeit, hatte bei seinen Stationen wie zum Beispiel Celta Vigo in Spanien nur kurze Amtszeiten. Abschließend, was kommt auf Dortmund und die anderen zu? Ein sehr laufstarker Gegner, der mit den warmen Temperaturen umgehen kann, der gepflegten Fußball spielt, aber eben auch über lange Bälle auf beispielsweise Schalulile Erfolg haben kann. Der Anspruch von Clubbesitzer Motsepe ist groß. Zumindest Ulsan aus Korea sollte man schon hinter sich lassen können, gerade wenn man physisch das bessere Team sein sollte und auch im Winter keinen Afrika-Cup hatte, bei dem die Spieler nochmal eine zusätzliche Belastung gehabt hätten. Meine Prognose, das Duell gegen die Brasilianer von Fluminense wird entscheidend um den zweiten Platz in der Gruppe hinter Dortmund. Weiter geht's zum größten Club Afrikas, Al Ahly aus Kairo. Von den Ägyptern haben die meisten sicherlich schon gehört. Sei es, weil dort zuletzt lange der aus der Bundesliga bekannte Marcel Koller Trainer war oder weil Anthony Modest dort 2024 spielte oder weil man zur CAF Champions League eine ähnlich innige Beziehung hat wie Real Madrid zur europäischen Königsklasse. Der Titel dort ist eigentlich gebucht von Al Ahly, aber der Club blickt auch auf eine bewegte Geschichte zurück. Gegründet wurde Al Ahly schon 1907 von einer Gruppe Studenten und die Geschichte des Clubs ist eine tiefpolitische. So weigerte man sich 1917 am Sultan-Hussein-Pokal teilzunehmen, weil auch Mannschaften dabei waren, die mit den britischen Besatzern zusammenarbeiteten. Irgendwann nahm man dann aber doch teil und unternahm auch bereits 1929 größere Reisen nach Europa, spielte unter anderem gegen 1860 München oder Schalke. Al Ahly war schnell auch sportlich das Maß aller Dinge und ja, dominierte die Liga jahrzehntelang. Nach und nach rückte dann auch der afrikanische Kontinent in den Fokus und ab den 1980er Jahren nahm Al Ahly auch dort eine dominante Rolle ein. 1982 der erste Titel im African Cup of Champions, dem Vorgänger der Champions League. Es folgte ein weiterer 1987. In den 90er Jahren kam es zum Bruch mit dem afrikanischen Verband wegen fehlender finanzieller Anreize in den Wettbewerben und zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen. Al Ahly orientierte sich eher in Richtung arabischer Wettbewerb, ehe 1998 das Comeback auf afrikanischer Bühne folgte. Im 21. Jahrhundert setzte man mit Manuel José, einem Portugiesen, erstmals auf einen europäischen Coach und holte 2001 auch direkt mal wieder den CL-Titel. Die Nullerjahre waren sowieso eine gute Zeit für Al Ahly. Mohamed Abu Trika wurde zum Mythos und zum bis dahin wohl besten ägyptischen Spieler aller Zeiten. CL-Titel gab es 2005, 2006 und 2008. Ihr seht schon, der absolut erfolgreichste Club auf kontinentaler Ebene, schon zu dieser Zeit. Ein Wendepunkt bzw. ein einschneidendes Ereignis für Al Ahly war der arabische Frühling. 3 Jahrzehnte lang regierte Präsident Hosni Mubarak Ägypten. Die Möglichkeiten zur politischen Partizipation und der freien Meinungsäußerung kann man durchaus als stark eingeschränkt bezeichnen. Die seit 2007 aktive Ultragruppierung von Al Ahly, Alawi, bauten schnell gute Strukturen auf und viele der Mitglieder hatten durchaus auch politisches Interesse. Es ging so weit, dass der Staat die Gruppe überwachen ließ und es gab viele Zusammenstöße mit der ägyptischen Polizei. Über die Jahre wurde die Gruppe auch radikaler in ihren Forderungen und weil es unter der Regierung mit öffentlichen Forderungen zu gefährlich war, gab es viele nachts gesprayte Graffitis mit klaren Botschaften und dem Wunsch nach Freiheit. Es steigerte sich aber und in der Masse gab es nach und nach auch Fangesänge mit politischen Forderungen. Die Straßenkämpfe mit der Polizei sorgten dafür, dass die Ultras Kampferfahrung sammelten und auch lernten, sich in solch chaotischen Situationen zu organisieren. Als im Januar 2011 dann die Proteste im Land anstiegen und die Menschen begannen, Tag um Tag zum Tahrirplatz zu ziehen, nahmen eben auch die Ultras von Al Ahly eine zentrale Rolle ein. Gegen Tränengas, Drohungen und zunehmende Gewalt durch die Sicherheitskräfte ließ sich die kleine Gruppe nicht abschrecken und standen so an der vordersten Front der Proteste. Man war Zusammenstöße ja sowieso über Jahre lang gewohnt. Offiziell bekannte man sich nicht zu den Protesten, es gab keine Aufrufe der Gruppe, aber im Nachgang gab es viele Berichte, unter anderem von Al Jazeera, dass eben Mitglieder verschiedenster Ultraszenen, allen voran Alawi, eine gewichtige Rolle spielten. 18 Tage hatte der Aufstand Kairo fest im Griff und im Nachgang wurde immer klarer, dass eben Ultras der größten Fußballclubs zentrale Figuren waren und sich den Sicherheitskräften immer wieder entgegenstellten. Am 11. Februar 2011 trat Mubarak zurück. Die Probleme für die Al Ahly Ultras waren damit aber kein bisschen gelöst. Denn knapp ein Jahr nach der Revolution erlebte der Verein seine wohl dunkelste Stunde. In der Hafenstadt Port Said trat die Mannschaft gegen Al-Masri an, natürlich begleitet von den Ultras Alawi. Schon vor dem Spiel gab es durch die Ultragruppe von Al-Masri über YouTube Morddrohungen an die Al-Ahli-Anhänger und so lag große Spannung in der Luft. Und die entlud sich komplett nach Spielende. Die Ultras von Al-Masri stürmten den Platz mit Messern und anderen Waffen, kesselten die Alawi-Gruppe in ihrem Block ein. Vorher hatte man noch Spieler und Verantwortliche von Al-Ahli auf dem Platz attackiert und bis in die Umkleidekabinen verfolgt. Der Block der Ultras war verriegelt worden. Die Fans saßen in der Falle. Es kam zu blutigen Kämpfen mit einer schrecklichen Bilanz. 74 Tote, darunter 72 als Ultras identifizierte Personen. Einige erschlagen, einige erstochen, andere zu Tode getrampelt. Bis heute sind die Drahtzieher und viele Hintermänner nicht bekannt. Es scheint aber so, dass es eine späte Rache alter Gefolgsleute von Mubarak gewesen sein könnte. In Gerichtsprozessen danach blieben viele hohe Funktionäre straffrei. Präsident Abdel Fattah al-Sisi, ab einem Militärputsch 2013 an der Macht, nutzte den Vorfall, um die Ultras aus den Stadien zu verbannen. Er stufte sie nicht mehr als Gefährder, sondern Terroristen ein. Viele mussten in den Untergrund abtauchen. Die Fankultur, wie sie in Ägypten bisher bekannt war, verschwand komplett von der Bildfläche. Man darf nicht unerwähnt lassen, dass auch die große Ultragruppierung von Zamalek, dem Erzrivalen von Al-Ahli, in einen Vorfall involviert war, in dem 22 Menschen bei einem Fußballspiel das Leben verloren. Die verbotene Muslimbruderschaft soll sie angeblich dafür bezahlt haben. So deuteten es die Machthabenden und hatten einen weiteren Vorwand, gegen die Ultras vorzugehen. Das alles ist sehr verkürzt dargestellt und bietet sicherlich Stoff für eine gesamte Folge nur zu diesen Entwicklungen in der Ultraszene von Ägypten. Es bleibt nur festzuhalten, es gibt Al-Ahli und vor allem seine Fanszene vor dem arabischen Frühling und danach. Es folgten Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, eine unglaubliche Krise des Fußballs im Land. Aber eben eher eine gesellschaftliche, fußballerische Krise, keine sportliche. Man gewann auch 2012 und 2013 die Champions League, war das sportlich stärkste Team Afrikas. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die unglaubliche Titelsammlung von Al-Ahli, 45 Meistertitel, 39 Pokalsiege, 12 Champions League-Titel und immerhin 4 dritte Plätze bei der FIFA Club-WM in der alten Version. Ab 2022 ist daran auch Marcel Koller beteiligt, der mit den Ägyptern zweimal die Champions League gewinnt und Abo-Sieger in der Meisterschaft ist. Nach dem Aus im diesjährigen CL-Halbfinale gegen die Sundowns trennt man sich. Seit wenigen Tagen nun ist José Rivero, ein Spanier, im Amt und soll Al-Ahli bei der Club-WM anführen. Davor war er seit 2022 bei den Orlando Pirates in Südafrika tätig. Also, wir sind in der Gegenwart angekommen. Die Geschichte von Al-Ahli ist lang, voller Ereignisse und in so kurzer Zeit kaum zusammenzufassen. Ich hoffe, mein Versuch reicht euch, aber blicken wir auf Al-Ahli im Jahr 2025. Die Fanbase ist, natürlich auch ohne Ultras, unglaublich groß und unglaublich emotional, verlangt sehr viel. Gewinnt Al-Ahli 3 der 4 möglichen Titel, dann wird über den einen Titel geredet, der nicht geholt wurde. Nach 5 Champions League-Finals in Serie war diesmal im Halbfinale Schluss, genug für einen Trainerwechsel. Die Ansprüche sind also auch für die Club-WM groß. Man spielt in einer Gruppe mit Inter Miami, Palmeiras und dem FC Porto. Hier ist einiges möglich. Porto ist ja aktuell nicht unter den Top-Teams in Europa, sogar hinter Benfica und Sporting zurückgefallen. Inter Miami hat zwar die Star-Power der Barca-Fraktion, gehört aber eben auch nicht zu den besten Mannschaften der MLS. Palmeiras könnte hier sogar mit der stärkste Gegner sein, aber insgesamt stehen die Chancen für Al-Ahli nicht schlecht. Aber was können wir sportlich erwarten? Darüber habe ich mit dem ägyptischen Journalisten Amir Nageb Fahmy gesprochen. Er hat mir erzählt, dass Marcel Koller es geschafft hat, die Erwartungshaltung und vor allem die schwierige Kabine gut zu managen. In seiner dritten Saison wurde er aber konservativer, ging nicht mehr so viele sportliche Risiken und verlor eben seine wichtigsten Spiele öfter als in den beiden Jahren zuvor. Die Kritik wurde größer, weil er zwar die beste Mannschaft Afrikas hatte, aber eben nicht so spielen ließ und immer defensiver wurde. Dann fliegen einem natürlich auch Sachen um die Ohren, die vorher vielleicht als positiv wahrgenommen wurden. Koller wechselte immer sehr spät, nach der 75. Minute bei ausbleibendem Erfolg, immer ein Kritikpunkt von Fans. Sein Auftreten war der Anhängerschaft auch zu ruhig und der letzte Grund für seinen Rauswurf, er konnte die Spiele gegen Zamalek und Pyramids, die beiden großen Stadtrivalen in Kairo, nicht gewinnen. Also jetzt eine neue Ära unter José Rivero, der in Südafrika für seine Arbeit mit den Orlando Pirates hochgeschätzt wird. Und er hat noch ein paar Spielergeschenke für die Club-WM bekommen. Besonders erwähnenswert ist hier Zizou, der in Europa vielleicht ein wenig im Schatten von Mo Salah und Mahmoud Trezeguet steht, aber zu den absoluten Topspielern der großen ägyptischen Generation gehört. Er spielt auf dem rechten Flügel, war auch schon in Belgien und Portugal, zuletzt aber eben 6 Jahre beim großen Rivalen Zamalek. Deren Fans dürfte es richtig schmerzen, dass ihr großer Star jetzt bei der Club-WM für Al-Ahli spielt. Er war der beste Spieler der letzten Jahre in der Liga und ist eine echte Verstärkung. Er kann in der offensiven Dreierreihe alle Positionen einnehmen und er könnte aus der Distanz mit seinem starken Schuss für Gefahr sorgen. Dazu ist auch der bereits erwähnte Mahmoud Trezeguet pünktlich zur Club-WM zu Al-Ahli gewechselt. Ihr merkt, der Club stellt so ein bisschen die Best-of-Elf aus Ägypten der letzten Jahre zusammen. Trezeguet ist neben Salah der prägendste Spieler der Nationalmannschaft der letzten Jahre. Und ihn nach Jahren in Europa, unter anderem in der Premier League, wieder zurück in die Heimat zu holen, ist ein starkes, starkes Statement. Er hat schon über 20 Millionen an Transferlösen gekostet in seiner Karriere und wie gesagt, neben Salah so der zweite große Name der letzten Jahre, bevor jetzt Omar Marmoush kam. Er spielt auch in der offensiven Dreierreihe und zusammen mit Zizou ist da nochmal ein richtig krasses Update zusammengekommen für die Club-WM. Es zeigt das riesige Budget von Al-Ahli, über welches sonst wohl kein Club in Afrika verfügt. Al-Ahli ist das Real Madrid Afrikas und hat auch einen ganz anderen Marken- und Sponsoring-Wert, der die anderen Clubs in den Schatten stellt. Sehr viel Geld wird umgesetzt und kann dann eben reinvestiert werden. Ein dritter WM-Neuzugang ist Mohamed Ali Ben Romdane, ein Tunesier, der diese Saison noch Stammspieler in der Europa League bei Ferencváros aus Ungarn war. Auch nochmal ein Fingerzeig an Esperance aus Tunesien, für die Romdane jahrelang ein Schlüsselspieler war. Al-Ahli kann sich eine solche Rückholaktion aus Europa leisten, Esperance wohl eher nicht. Er ist im Mittelfeldzentrum zu Hause und unterstreicht ebenfalls die Ambition, dass sicherlich nicht die Gruppenphase und dabei sein alleine das Ziel ist, es soll in die K.O.-Phase gehen. Aus dem bestehenden Kader ist besonders Wessam Abu Ali nennenswert, ein Stürmer aus Palästina, der gute Zahlen auflegt, stark am Ball ist, gute Freistöße schießt und allgemein ein kompletter Stürmer ist, der auch bei der Club-WM treffen wird. Auf der 6 räumt Marwan Ateya auf, ebenfalls ägyptischer Nationalspieler und hält damit dem Zehner des Teams, Imam Ashour, den Rücken frei. Also ihr seht, das Prunkstück ist die Offensive, gerade durch die Neuzugänge. Hier hat man wirklich alles, was Ägypten außer Salah und Omar Marmoush zu bieten hat, aufgefahren. Al-Ahli wird unter dem neuen Coach eine vom Spanischen, von Guardiola geprägten Fußball spielen. Klare Abläufe, viele Pässe, aber er hat nicht allzu viel Zeit, seine Ideen zu implementieren, hat er erst vor ein paar Tagen angefangen. Er muss die Al-Ahli-Mentalität beschwören, niemals aufgeben, jedem Gegner einen großen Kampf liefern und dann die Offensivkräfte einsetzen, die für die großen Momente sorgen sollen. Dieses Gesamtpaket führt dazu, dass Al-Ahli der wohl vielversprechendste afrikanische Vertreter sein wird, der durchaus für eine größere Überraschung sorgen kann. Nicht für Afrikakenner, aber für den Rest der Welt. Weiter geht's nach Tunesien, zu dem eben bereits erwähnten Club aus der Hauptstadt Tunis, Esperance. Natürlich, wie alle anderen auch, ein riesiger Club auf dem Kontinent, einer der traditionsreichsten, einer mit einer riesigen Anhängerschaft, der den einheimischen Fußball komplett dominiert. Auch hier wollen wir erstmal in die Geschichte abtauchen, bevor wir über die aktuelle Mannschaft sprechen. Gegründet wurde Esperance im Januar 1919, wenig überraschend in Tunis. Der Ort ist aber doch entscheidend. Die Vereinsgründung findet im Café Esperance statt, was dann auch gleich zum Namen des neuen Vereins auserkoren wird. In der Anfangszeit kämpft man unter der französischen Kolonialherrschaft noch mit strukturellen, finanziellen und organisatorischen Herausforderungen, wird aber auch ein Magnet für die Menschen und wächst schnell zu einem der wichtigsten Clubs im Land heran. Die Vereinsfarben waren anfangs grün und weiß, Trikots in dieser Farbe waren aber schwer zu bekommen und als einer der wichtigsten Personen im Club, Chetli Suiten, dann über eine große Menge rot-gelber Trikots stolpert bei einer Einkaufstour, ja, dann wurden eben diese übergestreift. Das erste Spiel wurde gewonnen in den neuen Jerseys und die neuen Farben setzten sich durch und sollen seitdem Glück bringen. Als Gegenentwurf zu den bestehenden Clubs setzt man nur auf muslimische Spieler, was für große Unterstützung bei der lokalen Bevölkerung sorgt. Der Club stand damals für viele Menschen für die Unabhängigkeitsbestrebungen, gegen die Obrigkeit und auch in Abgrenzung zu anderen Religionen. Bei den anderen Teams spielten auch Italiener oder Franzosen. Die Ursprünge der Clubs lagen eben auch in Frankreich und den anderen Herkunftsländern. Esperance war also die attraktivste Alternative für alle, die ein unabhängiges, muslimisch geprägtes Tunesien haben wollten. Am Anfang litt man noch darunter, kein Club zu sein, der den Besatzer nahestand. Über die Jahrzehnte und eben auch durch die Unabhängigkeit wurde man dann zu einem, wenn nicht der erfolgreichsten Clubs des Landes. Die französisch, italienisch und maltesisch geprägten Clubs fielen zurück und Esperance dominierte eben. Springen wir ein wenig weiter, in die 90er Jahre. Der mächtige Mann im Club war Slim Chibub, der Geld investierte, keine Ausreden akzeptierte und den Club an die Spitze des Kontinents führte. Man holte 1993 den Arab Club Champions Cup, 1994 die CAF Champions League. In der Heimat war man sowieso unantastbar. Von 98 bis 2004 legte man eine Rekordtitelserie von 7 in Folge hin. Man blieb sehr, sehr dominant, holte 2011 sogar das Triple aus Liga, Pokal und CAF Champions League. Insgesamt kann man einfach sagen, dass Esperance zu den ganz Großen gehört in Afrika. Wahrscheinlich hinter Al Ahly der zweiterfolgreichste Club der Geschichte. 34 nationale Meisterschaften, 16 Pokalsiege und vor allem eben auch 4 Champions League Titel. 94, 2011, 2018 und 2019. Aber jetzt springen wir eben in die Moderne. Aktuell tut man sich etwas schwerer. Dieses Jahr war im Viertelfinale Schluss gegen die Sundowns. Letztes Jahr war man noch im Finale gegen Al Ahly. Nichts ist so vergänglich wie der Erfolg und der Anspruch. Bei Clubs wie Al Ahly und Esperance ist in der Champions League immer mindestens das Finale. Den großen Rivalen in der eigenen Stadt, Club African, hat man ganz gut im Griff aktuell. Mit dem Emporkömmling US Monastir hat man aber schon ein wenig zu kämpfen. Dieses Jahr ist Esperance Meister geworden und ich habe mich mit dem TV-Experten und Sportjournalisten Amin Glenser über die Ambitionen und den aktuellen Ist-Zustand unterhalten. Amin hat mir erklärt, dass es ein 50-50-Spiel gegen die Sundowns war, mit dem etwas glücklicheren Ende für die Südafrikaner. Er sieht es aber jetzt nicht als Zeichen, dass man schwächer ist als in den Jahren zuvor. Die Trainerposition ist durchaus auch für Bundesliga-Fans interessant, denn von November 24 bis März 2025 war Laurentio Regekampf der Coach. Kennt man ja aus der Bundesliga von seinen Clubs. Ich habe da noch so Cottbus auf jeden Fall mit ihm im Kopf. Und ja, er konnte die unglaublich hohen Anforderungen aber nicht erfüllen. Er wurde ersetzt durch Maher Kansari, der nur wenige Tage vor dem Sundowns-Spiel ins Amt kam und das Ruder nicht mehr entscheidend rumreißen konnte. Gab also keine große Kontinuität auf der Trainerposition. Insgesamt 3 Kandidaten durften sich versuchen. Immerhin hat Kansari nun die Meisterschaft klar gemacht. Er war bereits zweimal bei Esperance, arbeitet gerne mit jungen Spielern zusammen und hat es in den vergangenen Jahren geschafft, viele Spieler zu entwickeln, die anschließend bis in die Nationalmannschaft und nach Europa vorgestoßen sind. Man hat, anders als Al Ahly und Wydad, das wir gleich noch besprechen, keine großen Transfers für die Club-WM getätigt, zumindest nicht vor der Aufnahme des Podcasts. Man setzt also auf das bestehende Team und will durch Kontinuität zum Erfolg kommen. Der Schlüsselspieler wird links außen Youssef Belaili sein, ein Algerier, der zwar mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist, die Liga aber dominiert und auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Baustein ist, also von Algerien. Er ist zum 3. Mal bei Esperance, diesmal seit Sommer 2024, war aber auch schon in Frankreich bei Brest und Ajaccio. Aber in Nordafrika wird er wirklich von allen Seiten sehr, sehr hoch geratet. An seiner Seite spielen 2 Brasilianer, Jan Sassé und Rodrigo Rodriguez. Besonders Sassé dürfte es nochmal als Bühne sehen. Diese 3 tragen die Offensive, sind individuell stark und in der heimischen Liga ja doch die stärksten Offensivspieler. Im zentralen Mittelfeld ist Onuche Ogbelu aus Nigeria der Motor. Gibt auch Gerüchte, dass er von Tottenham beobachtet werden soll. 1,85 groß, laufstark, zweikampfstark, eben so ein typischer Box-to-Box-Spieler, der mit seiner körperlichen Wucht kommt und ja gerade auch erst seinen Vertrag verlängert hat. Überzeugt er jetzt bei der Club-WM, dann dürfte aber dennoch ein Wechsel in eine größere europäische Liga bei ihm anstehen. Für Tunesien ist einfach wichtig, dass sich Esperance auf der großen Bühne gut präsentiert. Der Fußball in Marokko und Ägypten wächst weiter und weiter. Da muss man Schritt halten und Esperance ist eben das Flaggschiff, das dann nicht zurückfallen darf. Das Land fiebert mit, die großen Rivalen sicherlich nicht so besonders enthusiastisch, aber ansonsten ist das Land stolz, anders als zum Beispiel Algerien. Darf man einen Vertreter nach Amerika schicken und es wäre ein starkes Zeichen, das Team zu sein, das am Ende aus Afrika am weitesten kommt. Wer steht dem im Weg? Chelsea, Flamengo und LAFC. Chelsea natürlich wie in jeder Gruppe als europäischer Vertreter der Favorit. Flamengo aktuell Tabellenführer in Brasilien und LAFC als letztes Team, das sich qualifizieren konnte. Keine einfache Gruppe. Esperance dürfte der Außenseiter ohne die weltbekannten Namen sein. Aber es könnte auch ein Vorteil sein, dass man eben wenig Ruhe hatte, um sich vorzubereiten zuletzt, kein Champions-League-Finale spielen musste. Die Akkus dürften voll sein und viele Spieler haben das erste Mal die Chance, sich der gesamten Welt vorzustellen. Wenn Ogbelu, Belaili und die beiden Brasilianer funktionieren, dann kann man durchaus überraschen. Ein Aus in der Gruppenphase ist aber schon am wahrscheinlichsten. Ein Team haben wir noch und das dürfte das aktuell schwächste aus Afrika sein, Wydad. Man profitiert vom Champions League Sieg 2022, sonst wäre man nicht mal in der Nähe einer Qualifikation. Aber alles an der Reihe nach, first things first, die Geschichte. Gegründet wurde der Club 1937 in Casablanca, damals noch unter französischer Kolonialmacht. Es war erst ein Schwimmclub, weil es damals so viele Pools rund um Casablanca und die Strandregion und sowas gab, ehe der Fußball zur Hauptsportart wurde. Was bedeutet Wydad? Es kommt aus dem Arabischen und könnte als Liebe oder Zuneigung übersetzt werden. Und die Fans lieben ihr Wydad wirklich. Auch Wydad entstammt der Unabhängigkeitsbewegung. Ihr seht, diese Clubs haben in ihren Anfängen die größte Zustimmung in der Bevölkerung bekommen und sind so zu den größten Clubs des Landes geworden. Das ist ja was sich durchzieht in Marokko, in Tunesien, in Algerien und in Ägypten. Die Franzosen wollten natürlich keinen Club, der ausschließlich Marokkaner vorbehalten ist. Deswegen ist es auch der Wydad Athletic Club und nicht Wydad Casablanca. Es sollte ein Club für alle Marokkaner sein, nicht nur für die Menschen in Casablanca. Man wurde sportlich klein gehalten durch die Kolonialherren, arbeitete sich aber Stück für Stück nach oben und holte auch schon vor der Unabhängigkeit den ersten Meistertitel. In den 1950er Jahren dann die Unabhängigkeit und man etablierte sich als Nummer 1 im neuen Marokko. Die goldene Ära mit den größten Erfolgen gab es in den 90er Jahren, als man 1992 die Champions League gewinnen konnte und in der heimischen Liga viele Titel einsackte. So eine Schwächephase entstand dann in den Nullerjahren bis 2014, als man nur noch selten in der heimischen Liga, die Botola genannt wird, vorne war und auch kontinental nicht zu den Großen zählte. Der Anspruch an sich selbst ist aber ein anderer und so arbeitete man sich Stück für Stück zurück und 2017 feierte man dann auch den zweiten Titel in der afrikanischen Königsklasse. Man wurde wieder eine große Nummer und bis 2022 war man in 3 von 6 CL-Finals. 2022 auch der große Titel unter dem heutigen Nationaltrainer Marokkos, Walid Regragui. Im Kader war damals auch der ehemalige Frankfurter Youssef Tsoumou, der hier schon einmal im Podcast zu Gast war und von den Erfolgen dieser Zeit erzählt hat. Einen kurzen Ausschnitt habe ich euch mitgebracht.
Das kann nur mein Berater, der Präsident, der jetzt leider im Gefängnis sitzt. Und der Walid Regragui kann das bestätigen, was ich dir jetzt sage. Weil als ich unterschrieben habe, ich ihn gefragt, was wird er dieses Jahr erreichen? Ich habe ihm gesagt, wir werden Botola und die Champions League gewinnen. Da hat der Präsident gelacht, der Trainer hat gesagt, wenn das wirklich passiert, dann habe ich viel Respekt vor dir. Habe ich gesagt, nee, ich sage das nicht aus Spaß, aber ich habe das Gefühl. Und dann, tja, das ist etwas, was ich dir sage, was wirklich passiert ist bei Vertragunterschrift.
Bevor wir jetzt auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, will ich über die weltweit bekannte Rivalität mit Raja Casablanca sprechen. Die Derbys sind legendär, beide Clubs sind die größten im Land, mit der größten Fanbase und die Videos gehen regelmäßig auf Social Media viral. Ihr könnt euch da mal auch Bilder von dem Stadion anschauen, von so Drohnenaufnahmen, wenn das Derby ist. Also es ist komplett crazy. Wenn die ganze Kurve springt, dann ist das oft schon ziemlich beeindruckend und viele Groundhopper haben das Spiel auf ihrer Bucketlist. Oftmals ist es mittlerweile aber so, dass die Polizei Fans im Stadion verbietet, die Derbys zu Geisterspielen werden. Die Angst vor Ausschreitungen, die Angst vor Zusammenstößen der riesigen Fanlager sind groß und der Staat will diese Bilder erst gar nicht entstehen lassen. Das legendäre Casablanca-Derby, mittlerweile ist es halt oft ein Geister-Derby. Zuletzt boykottierten beide Fanlager sogar das Spiel und veröffentlichten ein gemeinsames Statement, in dem sie die Geldverschwendung rund um die Renovierung des Stadions in Casablanca anprangerten und die starken Repressionen über die gesamte Saison den Fans gegenüber kritisierten. Aber zurück zu Wydad und der aktuellen Situation. In der Liga ist man dieses Jahr nur Dritter geworden, 16 Punkte hinter Meister Berkane. Im Jahr davor war man sogar nur Sechster. Also aktuell ist man weit davon entfernt, eine ähnliche nationale Dominanz wie die anderen drei afrikanischen Teilnehmer aufzubauen. Darüber habe ich mit dem marokkanischen Fußballanalysten Jalal Bounoua gesprochen. Er sagt, ja, dass es einen großen Umbruch in der Mannschaft gab nach diesem Champions-League-Titel 2022, der noch immer voranschreitet, aber dass es schon wieder Anzeichen für ein Wiedererstarken von Wydad gibt. Der marokkanische Fußball entwickelt sich sowieso sehr stark. Viele Clubs machen große Sprünge und dementsprechend verbreitert sich auch die Spitze. Der finanzstarke Emporkömmling Berkane, Hauptstadtclub AS Far, dazu noch Teams wie Raja. Die Spitze ist breit in Marokko. Die Nachwuchsförderung ist durch Regierungsinvestitionen so gut wie nie. Die Nationalmannschaft profitiert davon auf Jugendlevel schon sehr stark und auch die Clubs werden in Afrika in der Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen. Berkane hat ja auch den CAF Confederations Cup dieses Jahr gewonnen, also die Europa League quasi. Wydad ist dabei, sich zurückzuarbeiten, aber man ist aktuell nicht das stärkste Team Marokkos. Wenn man jetzt rein nach der sportlichen Qualität gehen würde, müsste Berkane dabei sein, aber so funktioniert natürlich der Modus nicht. Man hat jetzt im Saisonverlauf mit Rulani Mokoena einen ambitionierten Coach aus Südafrika, der auf dem Kontinent sehr, sehr geschätzt wird. In Südafrika hat er mit seinem Fußball, den er bei den Sundowns spielen ließ, viele Leute beeindruckt. Bei Wydad hat es aber nicht so richtig geklickt. Jalal hat mir erklärt, dass er daran gescheitert ist, dass er sich mit dem Umbruch etwas übernommen hat. Er brachte nochmal neue Spiele rein, wollte ein neues Spielsystem etablieren, wollte auf allen Ebenen Veränderungen. Die Zeit hat er aber von den Fans und dem Club nicht bekommen. Der mittelgroße Umbruch im sowieso schon riesengroßen Gesamtumbruch des Clubs wurde abgebrochen. Der neue Trainer ist Mohamed Amin Ben Hashem, der Wydad als große Chance für seine Trainerkarriere begreift und einen ähnlichen Weg wie Regragui einschlagen will. Er war vorher vor allem bei kleineren Clubs in Marokko und nun die große Club-WM. Der weiß ganz genau, was für eine Gelegenheit es für ihn ist. Die Wydad-Fans wollen unbedingt Erfolg haben und der Club investiert jetzt auch dafür. Für die Club-WM gab es ähnlich wie bei Al Ahly nochmal eine Transferoffensive. Der spannendste Spieler und der, auf den ich auch am meisten achten werde, Stefan Asiski, bisher bei den Young Africans in Tansania und dort ein unglaublicher Spieler. Der Mann aus Burkina Faso ist mittlerweile 29 Jahre alt, gehört seit einigen Jahren zu den bestbezahltesten Spielern des Kontinents und ist ein Magier am Ball. Torgefährlich, auf der 10 zu Hause und mit den Fähigkeiten gesegnet, eine gesamte Offensive besser zu machen. Er war in seiner Jugend schon in Spanien, war in Zypern. So ein echter Star ist aber erst in Afrika geworden und dort wird er auch eigentlich über den ganzen Kontinent verehrt. Von den Mimosas-Fans in der Elfenbeinküste, von den Yanga-Fans in Tansania und nun eben von den Wydad-Fans in Marokko. Also es ist auch wieder ein echt starker Statement-Transfer und man sieht schon so, die afrikanischen Vertreter holen so das Best-of aus dem Kontinent zusammen, weil Stefane Asiski, ja, ist ein prägender Spieler der letzten Jahre in den kontinentalen Wettbewerben. Und ja, es ist wichtig, dass der jetzt auch bei der Club-WM dabei ist. Man sieht schon, die putzen sich alle so ein bisschen raus und versuchen sich in der bestmöglichen Form zu präsentieren. Dazu hat man noch den niederländischen Innenverteidiger Bart Meyers aus Bosnien geholt und den ehemaligen marokkanischen Nationalspieler Nordin Amrabat von Hull City aus England. Der ist zwar schon 38, kann aber auf fast 50 Premier League-Spiele, über 80 La Liga-Einsätze und auch sonst eine große Karriere in Europa zurückblicken. Erfahrung und Ruhe bringt er rechts außen auf jeden Fall mit. Ja, mit so jemandem heizt du natürlich auch nochmal die Fans zusätzlich an, wenn du so eine marokkanische Legende in deine Reihen holst. Aus dem bestehenden Team, das auch über die Saison gespielt hat, gibt es auch so ein paar Once-to-Watch-Spieler. Mohamed Rai, ein weiterer Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, über die linke Seite. Er kommt aus der PSV-Jugend und soll die Stürmer mit guten Bällen von den Außen füttern, aber auch selbst torgefährlich werden. Innenverteidiger Jamal Hakas, der gehört zu den stärksten in der heimischen Liga, ist auch aktuell trotz starker Konkurrenz Nationalspieler von Marokko. Der stärkste Stürmer im Kader ist Thembinkosi Loch aus Südafrika. Der gehört eigentlich MLS-Club Toronto, ist aber aktuell an Wydad ausgeliehen und ja, da gibt es auch Berichte darüber, dass Wydad den eigentlich kaufen will. Die Gruppe ist aber natürlich eine Hammergruppe. Manchester City, Juventus Turin und allein aus UAE. Viel schwerer kannst du es kaum treffen. Startet direkt gegen Guardiola und City. Da muss man so ehrlich sein, da wird nicht viel zu holen sein. Klar hat Juventus keine gute Saison gespielt, aber ein Weiterkommen ist gegen so eine Konkurrenz fast aussichtslos. Definitiv die schwerste Gruppe aller Teams aus Afrika. Und das, obwohl man eben selbst nicht auf dem besten Niveau aktuell ist. Also so traurig das eigentlich ist, weil es so ein cooler Club ist und so ein riesiger Club ist und so eine große Geschichte hat. Ich glaube, Wydad droht das früher aus. Wobei man natürlich sagen muss, das hat man vielleicht auch über die marokkanische Mannschaft bei der WM 2022 gesagt. Und wenn da wirklich sowas entsteht in dieser Mannschaft, dann weiß ich nicht. Der marokkanische Fußball hat in den letzten Jahren echt bewiesen, dass er so richtig auf dem Vormarsch ist, dass er wahrscheinlich dem ganzen Kontinent über das nächste Jahrzehnt seinen Stempel aufdrücken wird und den Fußball dort auch beherrschen wird. Und Wydad ist jetzt das erste Team, das bei diesem neuen Club-WM-Format das Ganze beweisen kann. Und klar rechnet man mit dem Aus, aber wenn man es irgendwie jemandem zutrauen kann, dann vielleicht ja doch Wydad und dieser marokkanischen Mentalität. Und Casablanca wird sowieso Ausnahmezustand sein, wenn die spielen. Soweit mein Blick auf die vier Teams aus Afrika. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt zugehört, kennt die Mannschaften nun ein bisschen besser und wisst, was da auf uns zukommt. Ich werde es intensiv verfolgen und wenn ein Team überrascht, vielleicht kommt dann doch noch eine weitere Folge zur Club-WM in Frage. In den kommenden Wochen werden hier wieder mehr Interviewfolgen kommen und ja, auch wir werden das ganze Akademiesystem in Afrika noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Also bleibt gerne dabei, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr gerade zuhört und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns wieder hören. Ciao, ciao!